Willkommen zu einer neuen TechView Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, spannende Themen vorbereitet. Und ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern habe diesmal wieder eine Unterstützung und zwar von Radio Tux. Hi Ingo.
Hallo Legic.
Ja, und wir haben ein paar interessante Themen vorbereitet, unter anderem ein sehr, sehr spannendes Thema, was ich mir angeschaut habe, was du dir ja auch angeschaut hast, ist die dezentrale Suchmaschine Jassy. Und ich glaube, wir sollten da direkt mal reinstarten. Was macht denn Jassy so besonders? Was ist so das Interessante an einer dezentralen Suchmaschine?
Du hast es im Endeffekt schon gesagt, es ist dezentral. Also es ist eine Peer-to-Peer-Suchmaschine, es ist nicht so wie Google irgendwie, dass du da auf eine Webseite gehst und die crawlen für dich das Web ab und stellen dir dann die Ergebnisse dar, sondern da kann halt sich jeder dran beteiligen und mitmachen.
Ja, also so eine Art quasi, weil ja, wir müssen vielleicht mal erklären, wie funktioniert das Webcrawlen überhaupt jetzt bei Google für diejenigen, die es vielleicht gar nicht wissen. Das funktioniert ja im Grunde genommen so, dass ja Google mehrere Server hat, die eben das Web abgrasen und verschiedene Robots haben, um das Web abzugrasen und mehrere Server besitzen, diese dann zu Clustern zusammen vereinigen und dann die Daten alle miteinander austauschen. Das liegt halt zentral bei Google quasi auf den Servern. Und das Interessante jetzt bei so einem dezentralen wäre ja dann, dass man im Grunde genommen jeder dieser einzelnen Server, die dann zum Cluster zusammengebaut werden, dann bei sich zu Hause stehen hat. Also im Grunde genommen der Server, der quasi die Webseiten sucht, bei sich zu Hause. Ich glaube, das ist das Interessante dabei. Und der Ansatz, der macht natürlich eine ganze Menge Sinn, vor allen Dingen für, glaube ich, auch Länder, bei denen ja so Websuchen so ein bisschen zensiert werden. China fällt mir da zum Beispiel ein, Türkei oder Iran oder sowas. Da macht das, glaube ich, mit Sicherheit Sinn. Und Peer-to-Peer-Verbindungen, hast du das schon ausprobiert? Wie hat das so funktioniert mit dem Jassy?
Genau, also ich habe das mal ausprobiert. Ich habe das auf meinem Arch Linux installiert. Gibt es einfach im AOR, kann man sich installieren und dann ist es halt ein Java-Programm. Das heißt, du musst dieses Java irgendwie starten und dann gibt es bei den meisten Distributionen gibt es dann entweder ein Shell-Skript, was das irgendwie macht, oder du hast so ein so ein Daemon. Also ein Init-Daemon, der das einfach für dich startet und sowas. Jetzt bei Arch Linux, du sagst dann einfach etc, initd oder rcd jassy start und dann startet das Ding und dann kannst du mit deinem Browser draufgehen. Also localhost, ich glaube 8090 ist es. Gehst du drauf und dann kannst du bestimmte Einstellungen machen und fragt er dich erstmal, ja, hallo, wer bist du? Wie willst du dich nennen in dem Netzwerk hier? Und wie willst du es überhaupt verwenden? Willst du es jetzt als Standalone-Variante verwenden, um entweder nur zu suchen oder willst du es für dein Intranet verwenden? Also willst du dich gar nicht irgendwie ins große Internet reinklinken und eine globale Suche bei der globalen Suche mitmachen, sondern vielleicht willst du es für dein eigenes Unternehmen oder für dein Netzwerk zu Hause über deine ganzen Files oder Internetseiten, die du nur zu Hause hast, eine Suche starten oder du willst halt groß am ganzen Internet teilnehmen und dich da einklinken, dann stellst halt das ein und gibst dir einen Namen und dann geht's eigentlich schon los. Dann kannst du auf der nächsten Seite kannst du dann einen Crawler starten, kannst einfach sagen, hier, nimm mal Webseite XY und gras die doch mal ab. Ich habe jetzt mal dann gleich RadioTux genommen und da hat er dann tatsächlich auch die Sitemap gefunden. Also das WordPress bei uns bietet so eine Sitemap an und die hat er dann gefunden und da habe ich die angeklickt. Er würde aber auch einfach hingehen und alles abscrollen. Das kann man einstellen und und dann hat er angefangen, alles abzusuchen. Ich habe mir dann mal die Access Logs nebenbei angeguckt und da ist er dann halt tatsächlich alles, was er so gefunden hat, einfach abgegangen. Und und dann kann man relativ schnell auch danach einfach mal eine Suche starten auf das, was man so gescrollt hat oder gecrawlt hat.
Ja, ich habe es auch ausprobiert bei mir und habe dann erstmal ganz normal, es gibt ja auch eine Beta-Suche oder eine offene Suche, eine Demo-Suche im Internet von der Jassy-Seite selber, wo man dann halt eben auf deren Server mal eine Suche starten kann, um so mal zu schauen, wie die Suchergebnisse sind. Und dann wird sich ja natürlich diesem Peer-to-Peer-Netzwerk bedient Und das Interessante dabei ist, dass tatsächlich, ich habe jetzt natürlich mal nach 7OS gegoogelt, dass tatsächlich auch an oberster Stelle und auf der ersten Seite, also die ersten 10 Suchergebnisse, die angezeigt werden oder wurden, die waren halt auch tatsächlich die aktuellen Links, also die, die am meisten angeklickt werden. Das war jetzt zum Beispiel das 4.0 Release von 7OS, das wurde direkt oben angezeigt. Das ist halt das eine Sache, die mich sehr interessiert hat. Dann vor allen Dingen habe ich dann ausprobiert, ja, wie sieht's aus mit aktuellen Sachen, ganz aktuelle Artikel, die jetzt zum Beispiel bei Golem gerade hochgeladen worden sind oder sowas. Und habe dann festgestellt, in dem zentralen Netzwerk, in dem dezentralen Netzwerk, da gab es noch die Seite wurde gar nicht gefunden. Hab ich gedacht, okay, werde mal die eine Seite mal kurz indexieren und mal schauen, ob ich das dann finde. Und ja, das hat dann 2 Minuten gedauert, glaube ich, jetzt indexieren, hat dann ein paar Bilder runtergeladen oder ein paar Links noch da verfolgt, hab dann da eingestellt, dass er da 2, 3 Links noch folgen soll. Und dann tatsächlich nach 2 Minuten konnte ich dann auch in der Suchmaske dann auch tatsächlich diesen Artikel dann finden. Also das ist halt, glaube ich, eine der Stärken von dieser Suchmaschine, die anders als Google halt eben, wo dann einfach Leute hingehen können und sagen können, ach, ich habe was Interessantes entdeckt, eine interessante Webseite, die ich so nicht über eine Suchmaschine finde und die möchte ich jetzt in der Suchmaschine irgendwie bereitstellen oder was ganz Aktuelles, was jetzt irgendeiner gepostet hat. Und ich glaube, das ist eine tolle Sache. Und eine andere tolle Sache, die ich auch direkt ausprobiert habe bei Just See, ist, dass man halt im Grunde genommen auch halt dieses exklusive Crawlen hat, so dass man halt zum Beispiel sich eine Suchmaschine zusammenbasteln kann, die halt zum Beispiel nur über Linux-Themen irgendwas findet. Das heißt, nur die ja XYZ Linux-Seiten halt abgrast und dann dort die Seiten quasi durchsucht. Und manches Mal ist es sogar, gerade für Seiten, die ein bisschen unübersichtlich ist es vielleicht auch nützlich, Just See zu benutzen, wenn man vielleicht auf irgendeiner Seite was sucht, was man nicht irgendwie findet oder weil die Suche auf der Seite selber nicht so ordentlich, so dolle ist. Und ich glaube, das ist eine sehr interessante Sache. Oder wie findest du das?
Ja, so eine Linux-Suche hatte ja Google mal irgendwann, aber das haben sie ja abgeschaltet, ne? Wenn ich mich da so richtig erinnere. Von daher, klar, das ist halt Open Source, das ist Peer-to-Peer, das ist dein Ding, du kannst damit machen, was du willst. Und das ist natürlich das Tolle. Aber ich meine, die Suchanfragen, die da jetzt gestellt werden, das ist halt im Vergleich, was Google so abhändelt, natürlich sehr, sehr, sehr gering. Aber wenn man sich jetzt nur mal anguckt, also es ist ja jetzt, Yassi 1.0 ist ja jetzt rausgekommen, das Ding gibt es ja schon ziemlich lange, ich glaube seit 5 oder 6 oder 7 Jahren
Ja,
oder
fünf
irgendwie
Jahren,
sowas.
glaube ich, ja, 5 Jahre.
Also wir hatten auf Radetux auch schon mal ein Interview mit einem der Macher oder mit mehreren. Ich habe jetzt zwar den Link nicht gefunden, aber ich weiß, dass wir da schon ein paar Mal Leute am Stand hatten auf dem Linux-Tag. Also die sind auch immer auf dem Linux-Tag, da kann man mal mit denen reden, wie das so alles funktioniert, wenn man jetzt da vorher noch nichts gehört hat von. Und ja, also das Projekt ist schon relativ alt und funktioniert und wird halt immer weiter ausgebaut. Und ich meine, du hast ja hier auch ringsrum, hast eine Statistikseite, Jussie Stats habe ich gesehen, jussiestats.de, es gibt Wiki, wo dann halt Anleitungen drin sind. Also da kann man sich mal reinlesen und reingucken, wie das überhaupt alles funktioniert. Da gibt es eine API, die man irgendwie anfragen kann. Ich habe jetzt gerade mal auf dieser Demo-Seite habe ich jetzt auch gesehen, der macht ja auch sogar Suchvorschläge so ein bisschen.
Ja,
Das
genau.
war jetzt bei mir, bei meiner lokalen Installation nicht, oder war ich einfach nur zu ungeduldig, weiß ich nicht.
Das dauert was, ja, es dauert was.
Ah, okay.
Er muss erst
Genau.
die Seite komplett gecrawlt haben, dann kann er auch Suchvorschläge machen.
Okay. Das dauert natürlich auch einfach die Suchanfrage dauert halt ein bisschen länger, weil er natürlich erst Peer-to-Peer die anderen fragen muss. Also wenn man jetzt auf Google oder sowas geht, die cachen ja und machen ja da im Hintergrund schon einfach zigtausend Sachen. Das kann jetzt Jesse einfach nicht leisten. Aber ansonsten finde ich das halt gerade, also eine gemeinsame Suche sowieso ist ein tolles Thema, aber auch wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwie nur in seinem privaten Netzwerk rumsuchen oder man will eine Suche für ein spezielles Themengebiet aufmachen, ist es natürlich einfach eine super Technologie, die
Ja,
man
das
nehmen kann.
Interessante dabei ist ja auch, das Projekt wird ja, glaube ich, auch maßgeblich hier aus Deutschland entwickelt oder von deutschen Entwicklern entwickelt. Es gibt ja sogar eine größere Versuchsanlage in dem ScienceNet. Das ist das ein kleines Labor in Karlsruhe vom Institut für Technologie dort, Und dort haben sie ja auch so eine kleine Versuchsanlage, wo sie halt in einem Intranet quasi im wissenschaftlichen Bereich im Grunde genommen so eine Suchmaschine aufgebaut haben, die dann halt eben nur wissenschaftliche Themen durchforstet. Und das macht, glaube ich, durchaus auch Sinn für Universitäten oder sowas anzubieten, wenn es halt darum geht, das eigene Intranet irgendwie durchsuchen zu wollen. Ich glaube,
Ja.
eine Sache, die wir noch erwähnen müssen, ist, Jussie gibt es halt in drei Versionen. Das heißt, neben den Linux-Versionen, die dann verschieden auch gepackt sind, ich glaube, es gibt auch ein Debian-Format, das habe ich runtergeladen, also ein Deb, gibt es auch eine Windows- und eine Mac-Version. Und das Ganze läuft halt so, du hast ja schon erwähnt, ein Java-Programm ist das im Grunde genommen. Es startet halt im Hintergrund einen kleinen Webserver, wo man dann ganz einfach mit dem Browser drauf connecten kann und dann alles konfigurieren kann. So ein kleines Web-Interface. Da kann man aber eine ganze Menge konfigurieren. Und da ist auch das Interessante, da kann man halt eben auch, gibt es halt diese drei Punkte. Einmal, man möchte an dem öffentlichen Cluster quasi
Netzwerk,
oder Netzwerk
das nennt sich
teilnehmen.
Free World, nennt sich das.
Ja, Free World, also die Begriffe sind auch gut. Ich glaube, das Private heißt dann irgendwie Robinson Crusoe oder irgendwie sowas. Also die haben so ganz verrückte Namen sich da einfallen lassen. Und ja, dann gibt es halt diese drei Modi, die man dann auswählen kann. Und eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, ist halt, das Interessante hierbei ist natürlich, dass gerade, glaube ich, so eine dezentrale Suche halt in Länder vordringen kann, wo halt normalerweise das Internet irgendwie gesperrt ist oder Suchmaschinen gesperrt sind. Ein Beispiel wäre ja zum Beispiel China. Dort haben sie ja, oder gab es halt, glaube ich, Anfang des Jahres schon ein paar Proteste hier und da, und Google hat dann hin und her gemacht, dass sie ihre Webseite irgendwie umgeleitet haben nach Hongkong, weil dort war halt eine unzensierte Suche möglich. Und dann gab es halt Ärger von China. Dann wollte Google abreisen, wollte aus China komplett raus. Und das gab halt so ein langes Hin und Her, und irgendwie, glaube ich, sind sie jetzt dran geblieben und haben jetzt, zensieren jetzt doch irgendwie. Also gerade für die Länder macht es natürlich Sinn, vielleicht so eine dezentrale Suche zu haben. Also jedenfalls finde ich das auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige, eine sehr, sehr witzige,
Lustige.
eine sehr, sehr witzige Idee, dass man das irgendwie auf diese Art verbreiten möchte, oder dass man auf jeden Fall versucht, so die Zensurmaßnahmen irgendwie zu umgehen. Ja, das ist halt das Interessante, dass man halt irgendwie versucht halt von das eigentliche Internet oder die Kraft des Internets, die es da im Grunde genommen gibt, vernünftig zu nutzen, indem man halt versucht halt solche Staaten, solche, sagen wir mal, Schurkenstaaten auszutricksen.
Aber die sind ja lustige Hintergrundgeräusche da. Ich hätte jetzt fast gesagt, Käpt'n auf der Brücke her.
Ja, das sind ja, egal. Das waren jetzt E-Mails, die angekommen sind. Ich hätte das vielleicht
Ah.
abschalten sollen, aber
Ich hätte auch
ja.
mal mein Handy ausmachen können. Hoffentlich ruft keiner an.
Okay, was wir noch erwähnen können bei Jussie ist vielleicht auch noch die Sicherheit, oder wie man überhaupt garantiert, dass irgendwelche Suchergebnisse auch sehr aktuell sind. Da habe ich nämlich gelesen, dass das Interessante ist, dass er im Hintergrund die gecachten Suchergebnisse, die es halt von dem Netzwerk gibt, abgreift, aber dann auch bevor er halt die Suchergebnisse anzeigt, nochmal abgleicht, ob dieser Inhalt tatsächlich noch auf der Webseite ist. Ist er nämlich dann gar nicht mehr auf der Webseite, dann wird das Suchergebnis auch nicht mal eingeblendet.
Ah,
Das
ja,
macht
okay.
so die Suche ein bisschen was langsamer auch, oder das Anzeigen der Suchergebnisse etwas langsamer. Aber es ist zumindestens eine super Sache, dass man nicht irgendwelche Webseiten dann antrifft, wo dann 404 kommt oder sowas. Oder Suchergebnis, wo dann 404 kommt, wenn du dann draufklickst.
Ja, das ist
Das ist
sinnvoll.
eine tolle Sache, ja.
Ja, ansonsten ist es State of the Art Technology, also benutzen verteilte Hashtables, DHT, um sich die Sachen schneller zu holen. Und wie gesagt, es ist Open Source, GPL, kann man runterladen, kann man selber installieren, kann damit ausprobieren. Jetzt nach dem Pressrelease, dass die 1.0 rausgekommen ist, sind da plötzlich auch ziemlich viele Nodes, die vorher gar nicht da waren, oder viele Peers. Also es sind jetzt knapp 1.000 Peers, die da rumwandern, und vorher waren es eher nur so 100. Also die haben jetzt da in den letzten Tagen schon einen ziemlichen Boost erlebt. Was gut ist, weil ja dadurch einfach das Netzwerk größer wird und ja, einfach mehr Inhalte zur Verfügung stehen.
Naja, ich glaube, ich habe letztens geguckt, da waren 1,8 Milliarden Seiten, wenn ich mich nicht irre, waren jetzt im Index drin. Das heißt, es ist ja schon eine ganze Menge, was da jetzt schon drin ist. Ist natürlich nicht vergleichbar mit Google oder Bing oder sowas, aber es ist zumindest für so eine, ja, für so ein junges Projekt, sagen wir mal, dass er jetzt 5 Jahre existiert, ist das schon zumindest eine super Sache.
Ja, und also was, ich meine, es gibt einen Wikipedia-Artikel, den kann man sich auch mal durchlesen, da stehen auch so ein paar Vor- und Nachteile noch drin. Ein Vorteil, den man jetzt noch sagen könnte, ist bei der Indexierung, also man kann natürlich hinter einen oder in den NAT rein quasi so eine Suche loslassen und sowas. Das kann ja einfach Google alles nicht. Also Google kommt, sieht einfach nur das, was das Internet sieht und mit Jassy, und wenn man halt von innen ist, dann kann man schon noch mal ein paar mehr Sachen indexieren, wenn man das möchte.
Ja.
Jo.
Das klingt interessant, ja. Ja, gut, dann kommen wir, glaube ich, so langsam von dem Thema dezentrale Suchmaschine Jassy zu einem weiteren Thema, was auch hochinteressant ist, wie ich finde, nämlich, hat was damit zu tun, was wir gerade hier machen. Wir nehmen nämlich was auf in Sachen Audio, und daher, nachdem wir das halt aufgenommen haben, müssen wir es halt auch irgendwie editieren. Und eines der beliebtesten Editierprogramme ist natürlich Audacity. Und das ist halt so, ja, sagen wir mal, das Standard-App, was jeder, der halt Linux irgendwie und Audiobearbeitung machen möchte, sicherlich mal ausprobiert hat. Es gibt aber auch ein paar interessante Alternativen, und eine dieser interessanten Alternativen habe ich mir angeschaut. Das ist nämlich das Programm CarWave. Das existiert auch schon recht lange. Es wurde sogar schon, ich habe auf der Newsseite mal gelesen, es wurde von, da steht halt tatsächlich noch in der News drin, es wurde von KDE 1 auf KDE 2 gerade portiert.
Yeah. Ja, stimmt. After the port from KDE 1 to KDE 4.
Und
Wow.
dann halt von KDE 2 auf 3 und dann jetzt auf
Super.
KDE 4 auch portiert.
Es hat sich wahrscheinlich seitdem nicht verändert. Sie haben es immer nur portiert, oder?
Ja, naja, es hat einige Funktionen sind da hinzugekommen, wie zum Beispiel hier, dass halt die neue Zwischenablage benutzt wird von KDE 4, die halt dann auch erlaubt, so ein bisschen mehr zu speichern. Das heißt, so ganze Sounddateien zum Beispiel können in der Zwischenablage gespeichert werden, so dass dann zum Beispiel auch ich einfach in Audacity sagen kann, ja, kopiere mir hier diesen kleinen Audioschnipsel und kann den dann in CarWave einfügen, was natürlich hochinteressant ist.
Ah ja, okay. Ja, das
Weil
Ding gibt es
das.
schon seit 1998. Also es ist tatsächlich schon ewig alt. Und ja, durch das K davor sieht man ja auch, es ist ein KDE-Tool. Also scheint da schon lange dabei zu sein. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es noch nie verwendet. Also erst als du das jetzt hier auf die Themenliste gesetzt hast, habe ich gedacht, aha, gibt es das? Okay. Gut, und
Ja.
du hast es jetzt mal ein bisschen ausprobiert.
Ich habe es was ausprobiert, ja. Es
Und?
war auf jeden Fall, ja, man kann sagen, es ist schon mal, hat Potenzial, sagen wir mal so. Es unterstützt zunächst einmal alle möglichen, also alle gängigen Dateiformate, die man so verwendet, also MP3 zum Beispiel, ORG, FLAC, AIF und WAV vor allen Dingen. Also sie setzen sehr stark auf WAV. Bei MP3 sieht es aber so aus, dass MP3 nur eingelesen werden kann. Wenn man es nachher speichern möchte, muss man es entweder als ORG, FLAC oder WAV-Datei abspeichern. Direkt in MP3 kann man es nicht abspeichern. Aber es werden auch eine Reihe von Plugins mitgeliefert, so ganz normale Plugins, zum Beispiel zum Normalisieren von Audio, zum Ändern der Lautstärke. Da gibt es auch sogar so ein freies Tool, wo man dann auf so einer Kurve seine Lautstärke anpassen kann. Fade-In, Fade-Out-Effekte, also so Standardeffekte, die man vielleicht fürs Podcasten benötigt. Dateiformate lassen sich auch recht ordentlich taggen. Da bin ich echt erstaunt. Da gibt's halt mehr standardmäßig ausgelieferte oder vorgefertigte Tags, die man ausfüllen kann als bei Audacity zum Beispiel. Also neben Autor und Titel lässt sich so zum Beispiel die Aufnahmesoftware, die Quelle, sogar der Tontechniker und so weiter, das lässt sich dort alles eintragen und taggen. Und man kann dann auch, man hat so einen kleinen Editor, wo man dann eigene Tags auch noch hinzufügen kann. Das Einzige, was dann halt fehlt in Sachen Tags, ist halt, dass man so irgendwelche Bilder oder sowas reinbringen kann in solchen so ein Tag. Das ist halt das Einzige, was mir aufgefallen ist. Ansonsten, ja, die Audiobearbeitung ist so ein bisschen rudimentär, sagen wir mal. Das heißt, man kann zwar mit mehreren Spuren arbeiten und man kann auch Sachen hin und her schieben und Lautstärke und sowas kann man alles verändern. Aber ich hatte zum Beispiel Schwierigkeiten, als ich halt vier Audiospuren eingefügt habe, also zweimal Stereo-Sound, einmal ein gesprochener Text und einmal so ein Intro eingefügt habe, dann kam es halt irgendwie, da kam der Sound halt seltsam raus, nachdem ich alles editiert habe und dann abgespielt habe. So habe ich dann, ich habe ja hier bei mir so ein 4:1-System, da kam auf drei Lautsprechern, kam dann halt irgendwie die Intro-Musik und der eine Lautsprecher blieb stumm und dann kam halt irgendwie, nachdem halt das Intro fertig war und der ganz normale Stereo-Sound abgespielt werden sollte, weil ich aufgenommen habe vom Mikrofon, kam halt vorne aus den zwei Lautsprechern halt dieser Stereo-Sound raus. Und dann liefen auf einmal irgendwie alle Boxen. Also irgendwie,
Okay.
da ist noch irgendein Bug drin. Kann natürlich auch sein, dass es hier an meiner Version liegt. Ich habe, glaube ich, nicht die aktuellste Version. 08 irgendwas ist das gewesen, was ich ausprobiert habe.
0.18 müsste aber die aktuellste sein. Also steht
Ja,
hier
okay.
zumindest auf der Webseite. Ich habe es jetzt nicht
Gut.
installiert, deswegen kann ich es dir nicht sagen. 0.87 steht auf der Webseite. Ja, was mich interessiert, kann es dann, also es gibt ja unter Linux so diese Audio-Effekt-Schnittstelle, dieses LADSPA oder den Nachfolger LV2, kann es auch damit umgehen?
Nee, damit kann es leider nicht umgehen.
Okay.
Es hat momentan auch nur irgendwie OSS und ALSA-Unterstützung für Aufnahme und für die Wiedergabe. Bei der Wiedergabe wird zwar auch Pulse Audio zum Beispiel angezeigt, allerdings, als ich da versucht habe, irgendwie Ton rauszukriegen, da kam halt irgendwie gar nichts an drüber. Da waren halt nur irgendwelche komischen Töne, wenn du irgendwie, weißt du, so ein Brummen, wenn du irgendwie den Mikrofon oder das Mikrofonkabel falsch eingesteckt hast oder sowas, da kam da halt nur sowas raus und nichts Vernünftiges. Also da muss man halt mal schauen, wie das dann sich weiterentwickelt, also zumindest Puls Audio Support würde ich irgendwie doch schon dem Programm gönnen. Ansonsten ist die Möglichkeit halt hier Ausgabegeräte oder Eingabegeräte zu wählen relativ gut. Also es wird eine ALSA-Liste angezeigt von allen Geräten und man muss halt nicht irgendwie wie bei Audacity halt irgendwie was eingeben, HW 0,0 oder sowas, sondern man kann einfach auf das Gerät klicken, was auch mit dem Namen angezeigt wird und dann funktioniert das meistens wunderbar.
Ja, also im Endeffekt ist es so ein rudimentärer Editor. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt planen, irgendwie größer zu werden. Also sieht zumindest nicht so aus und es sind jetzt auch nicht so viele Entwickler. Also jetzt zwei sehe ich jetzt
Zwei
hier mal.
Entwickler, ja.
Also ich meine, nur um mal schnell was auszuschneiden und irgendwo anders hinzufügen, kann ich mir das schon gut vorstellen. Aber jetzt, um zum Beispiel eine große Sendung zu schneiden oder sowas, wenn du dann tatsächlich viele Spuren hast und halt auch mal ein paar Effekte brauchst oder sowas, stelle ich es mir schon wieder ein bisschen schwieriger vor. Da ist
Ja,
es praktisch nichts für.
da ist das Schwierige halt, dass halt zumindest bei der Version, die ich jetzt getestet habe, halt dieser Bug ist mit diesen mehreren Spuren, dass dann halt irgendwie nicht immer ganz klar ist, ob das jetzt Stereo ist, ob das jetzt Mono ist und auf welchen Boxen das jetzt ausgegeben wird und wie das zusammengemischt wird. Dann natürlich die Bedienung ist auch so ein bisschen, ja, sagen wir mal, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine neue Spur einfügt, und man möchte dort in die neue Spur was reinladen, dann geht das nicht direkt über das Menü oder irgendwie so, sondern man muss das halt tatsächlich, man muss halt eine neue Instanz öffnen, dort halt dieses Audio, die Audiodatei, die man einfügen möchte, in die neue Spur halt erstmal reinladen, dann kopieren und dann kann man das erst einfügen. Und bevor man es einfügen kann, muss man erstmal die Masterspur erstmal stumm schalten oder deaktivieren, dann kann man das in die Spur einfügen. Also so ein bisschen problematisch, was das angeht. Das Verschieben ist auch nicht ganz so einfach. Man hat sich da zwar gedacht, okay, also aus programmiertechnischer Sicht hat man sich wahrscheinlich gedacht, okay, macht man halt dieses Drag-and-Drop-Feature, was man hat, und baut das dann auch, oder lässt das dann auch für das Verschieben von Audiodateien innerhalb einer Spur. Das führt dann manchmal dazu, dass man halt sich ein bisschen aufregt, wenn man so eine Datei oder so eine Waveform einfach mal um ja paar Sekunden verschieben möchte und man hat eine etwas größere Sache markiert, dann muss man halt tatsächlich das Ganze halt aus der Markierung herausziehen. Ja gut, schwer zu erklären jetzt, aber man muss aus der Markierung herausziehen, bis dann halt der Cursor sich ändert zu so einem Verschiebenzeichen, KDE-typisches Verschiebenzeichen, dann kann man es erst verschieben. Das ist also so ein bisschen noch ein bisschen was seltsam. Aber es gibt zwei Dinge, die ich für sehr, sehr gut erachte, zumindest sehr, sehr gut gelungen erachte. Das ist einmal die Konfigurationsmöglichkeit für den Speicher. Denn du kannst tatsächlich in den Einstellungen sehr detailliert einstellen, wie viel Arbeitsspeicher jetzt genutzt werden soll, ob eine Auslagerungsdatei erstellt werden soll für das Projekt, wo du dran jetzt arbeitest und wie groß die sein soll, wo jetzt diese Auslagerungsdatei sein soll. Und weil das ja alles super in KDE integriert ist, kannst du sogar eine Auslagerungsdatei auf einem Netzwerkshare oder sowas angeben. Das klappt direkt. Und du kannst auch noch eine Begrenzung machen oder halt auch noch einstellen, oder groß dieser Undo-Speicher sein soll, also wenn du was rückgängig machen möchtest, wie groß der sein soll. Und das finde ich schon mal eine ganz gute Sache, weil da hatte ich bei Audacity
Ja.
manchmal Probleme, wenn der Festplattenspeicher voll ist und zeigt mir Audacity die ersten 5 Sekunden an und der Rest der Tonspur ist nicht mehr lesbar oder sowas.
Genau,
Das
dann
hat
zeigt er nur einen Strich an oder sowas,
ja,
ne? Ja,
genau.
Audacity schreibt das ja alles irgendwie nach Temp und wenn Temp halt voll ist oder ich hatte halt eine Zeit lang meinen Temp halt im RAM, wenn der RAM halt aufgebraucht war, ja, dann funktioniert das Programm erst nicht mehr. Dann musstest du erst das wieder rausmounten oder sowas, das ist halt schon blöd. Also die Einstellung ist cool, ja, das
Ja,
stimmt.
das ist schon richtig geil gelöst hier. Und dann eine weitere Sache, die ich sehr gut finde, zumindest habe ich bisher noch kein Programm unter Linux gefunden, was das auch kann, ist die Aufnahmefunktion. Die haben sie wirklich richtig fein gemacht. Da gibt es eine ganze Menge an Sachen. Da öffnet sich ein komplett neues Fensterchen. Man hat die Aufnahmegeräte in so einer Liste. Da kann man einfach das Aufnahmegerät auswählen, was man möchte. Und man hat dann auch die Möglichkeit, so eine Vorab-Aufnahmedauer quasi festzulegen. Das heißt, du kannst dann quasi sagen, okay, wenn ich jetzt auf Aufnahme klicke, dann nimm zwar nicht direkt schon irgendwie in die Datei auf, sondern nimm einfach mal so 20 oder 30 Sekunden vorab irgendwann mal was auf. Und dann erst, wenn ich dann nochmal auf Record drücke, dann startet die eigentliche Aufnahme, dann habe ich schon mal 20, 30 Sekunden aufgenommen, voraufgenommen. Das macht Sinn, wenn man zum Beispiel irgendwie Radio, Musik aus dem Radio oder sowas aufnehmen möchte oder irgendwie was anderes. Oder auch glaube ich, bei Interviews macht das, glaube ich, auch manchmal Sinn, sowas zu machen. Dann auch hochinteressant, du kannst dann auch einstellen, dass bei einem bestimmten Lautstärkepegel die Aufnahme gestartet werden soll. Das heißt, du siehst unten so einen Pegel, Lautstärkepegel, den kannst du dir einblenden lassen und dann kannst du sagen, okay, wenn ich jetzt hier 60% Lautstärke habe, dann soll die Aufnahme starten. Das heißt, du musst nicht vor dem Rechner sitzen, um die Aufnahme zu starten, sondern du kannst in einen anderen Raum gehen oder so und dann, wenn du halt diese Lautstärke erreichst, wenn du halt mit deinem Interviewpartner dann anfängst, das Interview zu führen, dann nimmt er halt automatisch auf. Das ist auch eine nette Funktion. Dann gibt es noch eine Funktion, wo du einstellen kannst, wie lange er aufnehmen soll. Das heißt, wenn du halt eine feste Sendung planst oder sowas, kannst du dann sagen, okay, der soll jetzt so und so lang aufnehmen. Und es gibt eine Funktion, wo du quasi so eine Art ja, Kalenderfunktion, wo du da halt einstellen kannst, wann er aufnehmen soll. Das heißt, so ein Cronjob ist quasi schon eingebaut in dem Programm. Du kannst dann sagen, ja, ich möchte am 12. Dezember um 14 Uhr eine Aufnahme starten. Und das Geniale ist, du kannst all diese Sachen dann auch kombinieren miteinander. Das heißt, du kannst dann sagen, okay, ich möchte am 14. Dezember, 14 Uhr, eine Aufnahme starten, die soll 2 Stunden dauern. Das macht natürlich Sinn, glaube ich, für all diejenigen, die vielleicht irgendwie sich ein Radioprogramm aufnehmen wollen oder sowas, was dann erst 2 oder 3 Wochen später im Netz landet als Podcast oder sowas, die das halt live aufnehmen wollen oder so, da macht es eventuell Sinn, sowas zu machen. Aber man sieht auch schon, dass das Programm was älter ist, weil ich glaube, diese Funktionen sind alle irgendwie so gedacht für ja analoges Audio irgendwie in digital umwandeln, Schallplatten, CDs, nicht CDs, sondern hier MCs. Dafür macht das, glaube ich, machen diese Aufnahmenfunktionen Sinn, aber auch, glaube ich, hier so für Podcasts führen und so weiter und so fort macht das auch eine ganze Menge Sinn. Und du kannst dann halt neben diesen Funktionen hast du auch die Möglichkeit, noch ganz detailliert einzustellen, die Abtastrate, die Audiospuren, in denen du aufnehmen möchtest. Du kannst auch direkt hier nicht nur Stereo, sondern auch direkt Quadro, also 4 Kanäle aufnehmen lassen. Du kannst die Auflösung wählen, also 16-Bit, 24-Bit und was du alles willst. Die Puffergröße lässt sich sogar für die einzelnen Geräte einstellen. Das ist auch alles sehr, sehr detailliert gemacht. Und das Interessante ist, verbraucht halt fast keine CPU-Zeit, wenn das Programm läuft und wenn es halt eine Aufnahme startet. Und es läuft tatsächlich stabiler als in Audacity. Bei Audacity hatte ich das ein oder andere Male, wenn ich da eine Stunde oder so aufnehme, einen Absturz oder so, wo ich dann gesagt habe, okay, gehe ich ganz, ganz oldschool und mache das Ganze mit A-Record, also ALSA-Record. Und hier mit K-Wave, da hat das eigentlich ohne Probleme funktioniert und hatte dann am Ende, hatte ich dann eine ja, ganz normale Wave-Datei, die ich dann bearbeiten konnte, normalisieren konnte. Also all das, was man für so einen ganz stinknormalen Podcast, den man vielleicht aufzeichnet, so machen möchte, das war alles schon integriert. Also auf jeden Fall insgesamt, glaube ich, eine sehr, sehr gute Alternative zu Audacity. Zumindest halt, wenn es um die Aufnahmefunktion geht und vielleicht das einfache Schneiden und einfache Bearbeiten.
Ja, und hat halt auch ein paar nette Features, die jetzt so andere nicht haben. Also gerade mit diesem, ja, wann es aufnehmen soll oder so. Ich wüsste jetzt zwar auch nicht, wann ich das brauchen würde, Außer die Funktion vielleicht ab einer bestimmten Lautstärke, das ist natürlich cool, kannst du auch missbrauchen, indem du das zum Belauschen von Leuten verwendest.
Ja.
Einfach mal den Rechner irgendwo hinstellen und K-Wave einstellen und wenn jemand in den Raum geht, wird er gleich aufgenommen. Nein, sollte man natürlich nicht machen. Wenn man jetzt nicht K-Wave oder wenn man jetzt nicht was ganz Einfaches braucht, sondern mal richtig Hardcore in Linux Audiobearbeitung einsteigen will, dann hätte ich noch die Idee, sich mal Ardour anzuschauen. Da muss man dann halt wirklich ja auch erst den Jack Sound Server und sowas konfigurieren. Aber wenn man sich das alles eingerichtet hat, dann kann man wirklich alles machen. Weil gerade so diese Audiodateien verschieben und sowas, das mag ich halt in Audacity auch nicht, weil das nicht so richtig klappt und ich da immer so Probleme habe. Und deswegen fange ich gerade so an, auf Ardour umzusteigen jetzt so nach und nach. Und ja, also wenn man halt nicht was Einfaches will, sondern mal Profi-Zeug, wirklich mit allem, was es gibt, und die UI besser, dann guckt man sich mal Ardour an. Aber dann braucht man halt einen extra Soundserver, diesen Jack. Aber dann kann man auch schön so und so Audio-Mixing, Routing machen. Wenn, was weiß ich, mein Mikrofon soll da an den Port ran und das schiebe ich jetzt hier hin, dieses Programm soll den Ton dorthin geben und so weiter und so fort. Das kann man dann mit QJack Control und sowas machen. Also wenn man richtig Hardcore-Zeug machen will, dann kann man sich das mal angucken. Aber ansonsten K-Wave auch eine nette Alternative für einfache Audiobearbeitung.
Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational.
Ja, jetzt kommen wir so langsam zu den News, würde ich sagen. Da gibt es eine sehr interessante News. Man hat ja quasi schon mit GNOME 3, mit dem Erscheinen von GNOME 3, waren ja viele Leute unzufrieden mit dem, ja, Standard-Erscheinungsbild von dem von der Oberfläche, und da hat man ganz schnell, ist man auf die Idee gekommen, okay, man kann relativ einfach per HTML und per CSS Code kann man halt Extensions schreiben für die GNOME Shell. Und ja, Extensions sollten eigentlich als Add-on mit Version 3.2 rauskommen, das hat sich aber so ein bisschen verschoben, und jetzt gibt es allerdings die erste GNOME 3 Extension Seite für eben GNOME 3.2, ist noch eine Alpha-Version dieser Extension Seite, es gibt nur, ja, ich glaube relativ wenig, 20 glaube ich Extensions sind auf der Seite drauf, und das Ganze soll halt jetzt dann mit Version 3.4 so weit stabilisiert sein, dass es dann halt dort auch in den Desktop mit integriert werden kann. Wie sie das integrieren wollen, das wage ich mal noch ein bisschen zu bezweifeln, dass, ob die das vernünftig machen. Ich glaube irgendwie, die werden so einfach nur einen Link irgendwo reinsetzen für die Webseite, weil sie mit der Webseite selber schon genug Probleme haben. Ja, es wäre halt gut, wenn die das so machen würden wie bei KDE, weißt du,
ja,
da gibt
genau.
Man halt einfach so einen Klick und dann hast du halt so ein Menü und dann kannst du einfach sagen, ja, ich möchte das und das installieren, dann wird es aus dem Internet runtergeladen.
Genau, also
Aber
KDE ist da ja schon der Vorreiter. Also die haben ja für, egal ob es um Themes geht oder sowas, die haben ja immer ihre Infrastruktur und da können ja auch User was einstellen und du kannst auch bewerten und siehst dann halt, welches viel gedownloadet worden ist, runtergeladen worden ist und kannst es dann runterladen und installieren und so. Das ist ja eigentlich bei KDE in eigentlich jeder Stelle so eingebaut. Also bei diesen Plasmoids und sowieso bei Themes und wie auch immer, kannst du das immer wieder runterladen, so Zeug. Und das finde ich eigentlich sehr schön integriert. Von daher ist der Schritt, den der GNOME geht, richtig. Also das findet man ja unter extensions.gnome.org. Das Ding sagt mir hier gerade, ich habe kein GNOME 3 installiert. Deswegen kann ich davon nichts installieren. Aber ja, also ist auf jeden Fall gut, wenn man das schon in HTML und sowas schreiben kann, dann sollen sie halt auch was anbieten, wo die User das auch hochladen können. Fehlt noch so ein bisschen Bewertungsfunktion und sowas, dass man auch sieht, ob das wirklich gut ist.
Ja, wenn
Kommentare
du draufklickst, dann hast du auch eine Bewertungsfunktion. Da gibt's schon, musst du einfach draufklicken. Man sieht es nicht in der Übersicht, sondern muss erstmal in das Programm rein oder auf
Okay,
die
und dann.
Extension klicken, dann sieht man halt eine Übersicht von den User Comments und eine Bewertung.
Ja, okay, gut. Habe ich
Das ist aber
einfach
noch sehr rudimentär.
nicht weit genug geklickt hier. Okay, also macht Sinn, dass GNOME das jetzt macht. Ich weiß nicht, benutzt du GNOME oder?
Ja, ich habe GNOME 3 auf meinem Rechner, wo ich sonst immer die TechWee-Podcast-Sachen aufnehme.
Okay, aber du bist auch so
Meinem
eher so ein Mensch,
Mikrofon und
der
so.
ab und zu mal switcht, oder? Der auch
Jo.
viele Desktops benutzt und nicht einen durchgängig.
Genau, ja.
Okay, aber ich bin ja jetzt mit GNOME überhaupt nicht warm geworden, deswegen kann ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ich komme ja so eher aus der KDE-Ecke, beziehungsweise benutze gerade öfter LX.de und ja, das, aber ohne hier den Religionsstreit ausbrechen zu lassen. Ja, finde ich gut, dass sie das machen und ja, macht Sinn und sollen sie weitermachen und hoffentlich finden sich da viele, viele Erweiterungen und es entsteht da eine große Community, die sich darüber das austauscht und viele neue, tolle Funktionen dem Desktop bringt, die fehlen.
Ja, ich sehe auch gerade schon, es sind jetzt schon seit, ich habe ja heute Mittag nochmal drauf geschaut, da waren es 20 Extensions, jetzt sind nochmal 10 Extensions dazugekommen, das heißt, da wird also kräftig noch weiter geupdatet. Das Interessante ist, die haben sogar schon diese Mint Gnome Shell Extensions alias, wie haben sie es genannt hier, Frippery Extensions, so heißen die. Da gibt's einmal Frippery Applications Menü, was halt so ein Gnome 2 ähnliches Ausklappmenü bietet. Es gibt halt dieses Bottom Panel, was ja auch bei der Linux Mint mit dabei ist, dieses, wo du dann halt die Tasks unten angezeigt bekommst und die verschiedenen Workspaces. Dann kannst du dann wechseln zwischen den verschiedenen Workspaces. Die Workspaces werden dann auch festgesetzt, also dass sie nicht automatisch irgendwie dynamisch geladen werden. Das ist also auch schon alles in dieser Shell Extension Datenbank von GNOME mit dabei. Und ich schaue gerade mal, was gibt's Neues. Also sehr nützlich finde ich hier Monitor-Status-Indikator, wo man dann einfach oben rechts einfach einstellen kann, ob man jetzt einen zweiten Monitor angeschlossen haben möchte, was für eine Auflösung der haben soll, ob man jetzt den Monitor drehen möchte, also so ganz so schnell Einstellungen, was man ja bei KDE unter K-Render-Tray kennt. Das ist halt auch mit dabei. Also schon ein paar interessante Extensions mit dabei und ja, sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist sehr, sehr nützlich, wenn man halt GNOME 3 benutzt. Ja, kommen wir jetzt mal von GNOME 3 zu einem anderen Thema, nämlich einem Thema, was, glaube ich, auch sehr gut reinpasst, nämlich Ubuntu hat jetzt, oder Canonical hat jetzt Ubuntu 12.04, die erste Alpha, released mit Rhythmbox anstatt Banshee. Und das hat ja nicht nur Konsequenzen, dass halt der Musikplayer ausgetauscht wurde, sondern es wurden gleich auch ganze Menge weiterer Programme rausgeworfen, nämlich im Grunde genommen alle Programme, die halt auf Mono basieren. Das heißt auch Tomboy und da war noch ein Programm, da war noch irgendein Programm, ich habe jetzt vergessen, wie es heißt. Da war noch ein kleineres Programm, was halt auch auf Mono gesetzt hat, das wurde jetzt auch rausgeworfen. Auf jeden Fall, da ist halt das Interessante, dass Canonical halt irgendwie, ich glaube, erst mit der letzten Version, mit 11.10 ja entschieden hat, überhaupt Banshee als Standard-Musikplayer irgendwie einzubinden.
Und ja, jetzt irgendwie, mit 11.04, also
11.04
schon.
11.04 war es schon, ja, so. Also jetzt aber auf jeden Fall, das ist noch nicht so lang her, dass sie halt jetzt den Standard gewechselt haben. Und jetzt wollen sie halt für 12.04 das Ganze nochmal wechseln, was so ein bisschen seltsam das Ganze erscheinen lässt. Vor allen Dingen, weil es ja auch mit Banshee, da gab es ja auch diesen Krach mit den Spenden, wie das dann laufen soll und so weiter und so fort. Da haben sich auch irgendwie durchgekämpft. Ja, und ich glaube also, aber, das ist aber, glaube ich, nicht so der Hauptgrund, weshalb sie das jetzt wechseln, oder?
Nee, das ist nicht der Hauptgrund, aber ich muss trotzdem sagen, ich verstehe es halt nicht so richtig. Also wenn ich mich damals entschieden habe, ja einen neuen Musikplayer zu nehmen, habe ich bestimmt Gründe dafür. Und den jetzt gleich zwei Releases später oder drei Releases später wieder zu ändern, ist für mich nicht nachvollziehbar, zumindest aus einfacher User-Sicht. Jetzt aus Technologiesicht, das ist nochmal was anderes, aber ich meine, Ubuntu will ja so der Anfänger-Desktop sein und dann alle 5 Minuten gefühlt Zeug umzuschmeißen, finde ich halt blöd. Also das muss nicht sein. Zumindest weil ja auch der Player einfach diese Ubuntu One Integration hat und Rhythmbox jetzt noch gar nicht, soweit ich weiß, und dann auch dieser Amazon Geschichte drin ist, dieser Amazon Store, wo du gerade gesagt hast, da gibt's ja irgendwelche Probleme am Anfang und die haben sie gelöst und jetzt wollen sie wieder Banshee nehmen. Jetzt wieder Rhythmbox nehmen, genau, da müssten sie das erstens alles erst wieder entwickeln und wer weiß, ob es da nicht auch wieder Krach gibt. Und also so richtig verstehen tue ich es nicht. Also das wirkt halt irgendwie so zickzackkursmäßig. Jetzt muss man sagen, die Entscheidung ist noch nicht final. kann natürlich noch alles sich ändern. Die Gründe, warum sie es jetzt machen, sind wohl, dass es von Banshee keinen ARM-Port gibt und von Risenbox sehr wohl, und dass Risenbox wohl irgendwie stabiler ist, als das Banshee ist, und deswegen wird jetzt halt gerade überlegt, ob man wieder zurück switcht.
Ja, das Interessante ist, dass Rhythmbox und Banshee beide, da gibt's also einen ARM-Port für beide, nur das Problem ist bei Banshee, dass es auf ARM halt regelmäßig crasht. Das heißt, oder auch sogar das System zum Freezen bringt, und das ist halt das Hauptproblem, was sie halt aber nicht nur mit Banshee haben, sondern im Allgemeinen mit allen Mono-Applikationen haben sie das Problem, dass die halt das System zum Einfrieren bringen. Und da wundere ich mich ganz ehrlich, weil ja gegen Rhythmbox damals gesprochen hat, dass halt Banshee viel, viel mehr Funktionen hat als Rhythmbox selber. Dazu gehörte zum einen der Amazon MP3 Store, um halt noch mehr Vielfalt zu bieten, neben dem Ubuntu One Music Store, weil den gibt's, glaube ich, auch als Plugin, oder den gab's zumindest als Plugin für Rhythmbox schon. Aber man muss ihn natürlich jetzt wieder anpassen, wenn man jetzt die neue Version rausbringen möchte. Und es sprach vor allen Dingen gegen Rhythmbox, dass da keine Entwicklung mehr stattfindet. Das heißt, da hat keiner mehr was entwickelt bei Rhythmbox, und bei Banshee wurde halt noch tatkräftig entwickelt. Und da wundere ich mich ganz ehrlich, warum man tatsächlich auf Rhythmbox switcht, weil halt Banshee ja sehr weit verbreitet ist. Zum einen aus User-Sicht, hat die User alle dazu gebracht, ihre Musikbibliothek unter Umständen auf das Banshee-Format zu konvertieren. Und jetzt müssten sie es halt wieder zurückkonvertieren. Da fühlen sich die User ja auch irgendwie veräppelt. Und das Interessante ist, dass auch Banshee viele Funktionen bietet, die halt Rhythmbox so nicht bietet, wie zum Beispiel die iPod-Synchronisation, die dann ja teilweise viel, viel besser funktioniert bei Banshee als bei Rhythmbox. Und halt eben auch der Videosupport, der bei Rhythmbox noch gar nicht eingebaut ist. Und der ja auch einer der Gründe ist, weshalb man Banshee mitgeliefert hat, weil es halt auch eben als Podcast Catcher im Grunde genommen genutzt werden konnte, um halt dann auch Videopodcasts runterzuladen und dann direkt anzeigen zu lassen.
Genau, und die haben diesen Miro da integriert, ne?
Miro haben sie auch integriert, ja. Und also ich verstehe es überhaupt nicht, weil auch aus Entwicklersicht macht es auch keinen Sinn, weil es würde doch eher Sinn machen, jetzt für die 12.04 Mono irgendwie so weit zu fixen, dass es halt auch stabil auf ARM-Prozessoren läuft, anstatt jetzt, das ist vielleicht zu kompliziert für uns, machen wir was anderes, nehmen wir Rhythmbox und schmeißen Mono komplett raus. Das ist halt so ein Schritt, den ich überhaupt nicht begreife. Das zeigt halt, das macht halt auch Canonical so insgesamt bei der, glaube ich, Open Source Community ein bisschen unbeliebt. Wenn sie nämlich sagen, ist nicht unser Projekt oder sowas, dann krümmen sie fast überhaupt gar keinen Finger mehr, um irgendwie dem Projekt zu helfen oder das ein bisschen aufzubauen und besser zu machen. Ja. Das ist halt das, was mich so ein bisschen stört an.
Verstehe ich auch nicht. Also gerade als sie die Entscheidung getroffen haben, dann auf Banshee zu gehen, also entweder hätte man da schon gesagt, okay, wir packen jetzt irgendwie unsere Manpower in Rhythmbox rein und verbessern das so, dass es mit Banshee konkurrieren kann, wäre ja auch okay gewesen, aber jetzt, wenn man jetzt die User schon mal auf einen anderen Medienplayer umgestellt hat, dann jetzt schon wieder zu sagen, tut mir leid, zwei Versionen später, wir haben uns da irgendwie geirrt, weil da irgendeiner anderen Stelle jetzt irgendwie was klemmt, das finde ich dann halt auch ein bisschen arschig. Also das kann ich einfach aus User-Sicht nicht verstehen. Sorry, also selbst wenn es jetzt echt Probleme gibt mit dem ARM-Port, entweder, weiß ich nicht, muss man dann halt für den ARM-Port einen anderen Media-Player nehmen, wenn es halt wirklich gar nicht geht, oder man setzt sich halt tatsächlich mal hin und versucht, dieses Mono-Zeug so zu fixen. Jetzt habe ich von Mono nicht so die Ahnung, ich weiß nicht, ob es überhaupt geht oder ob da irgendwelche so Sachen dagegen sprechen, dass es nie was wird, aber einfach aus User-Sicht finde ich das blöd, jetzt schon wieder zu wechseln.
Ja, das, was auch, glaube ich, viele gar nicht wissen, ist, dass eigentlich nur Banshee die Probleme hatte mit diesem totalen Freeze bei den ARM-Systemen, und dass andere Monoprogramme auf ARM-Systemen halt nur dazu geführt haben, dass sie abstürzen oder sowas. Und das ist halt auch irgendwie mysteriös. Und dann gibt's halt wieder andere Leute, die berichten, dass bei den älteren Versionen, die es ja auch, also bei dem letzten LTS, bei der letzten LTS-Version, die ja auch noch mit Rhythmbox ausgeliefert wurde, dass wenn man sich dort Banshee nachinstalliert hat und die ganze Mono-Suite, dass es dann nicht abgestürzt ist und auch keinen Freeze gab. Das heißt, im Grunde genommen muss ja dann, ist es halt nicht so schwer herauszufinden, wo der Fehler jetzt drin steckt, weil ich glaube, seit der, was war es, 10.04 oder sowas, bis jetzt hat sich ja in Sachen Mono auch nicht so viel getan, dass man jetzt sagen könnte, okay, man kriegt das jetzt nicht hin, innerhalb eines halben Jahres jetzt den Fehler zu fixen irgendwie. Zum anderen gibt es ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, machen wir für den ARM-Port, weil es da Probleme gibt, machen wir da halt einfach anstatt Banshee benutzen wir dort Rhythmbox. Aber jetzt komplett auf allen Plattformen auf Rhythmbox zu switchen, halte ich auch irgendwie für unsinnig zumindest. Also ich verstehe es nicht, was das soll und warum ist das, warum Canonical das so macht.
Ja, geht mir genauso. Also gut, jetzt müssen wir erstmal abwarten, ob sich das nicht nochmal ändert. Ne? Wie gesagt, ist jetzt noch keine finale Entscheidung. Wird sich jetzt noch, ich meine, man testet ja jetzt erstmal, ist ja nur nochmal eine Alpha und dann schauen die nochmal, ob sich die Probleme irgendwie doch lösen lassen mit Banshee. Aber wie gesagt, also ich persönlich wäre jetzt einfach dagegen, dass man den schon wieder austauscht. Aber
ja, vor allen Dingen, man muss sich die ganze Entwicklungsarbeit auch vorstellen. Die haben ja alles, die haben ja diese Musiklenses oder wie die heißen, also diese kleinen Kategorien, wo du halt in diesem Dash, in diesem Suchfeld hineingehen kannst, wo du dann halt noch Musik suchen kannst. Das haben sie ja alles abgestimmt auf Banshee. Ich glaube, Rhythmbox-Unterstützung war da nicht so sehr eingebaut. Und jetzt das Ganze nochmal umzuschreiben oder einen Plugin zu schreiben für Rhythmbox, das kostet ja auch wieder Entwicklungszeit und Entwicklungsarbeit.
Die ja dann Ubuntu One müssen sie integrieren. Zum Beispiel.
Ja, da müssen sie auch das Plugin komplett irgendwie überarbeiten. Da gab es ja nur ein altes Plugin irgendwie für Rhythmbox und das haben sie ja auch irgendwie nicht weiterentwickelt gehabt. Das muss ja auch nochmal komplett irgendwie ja upgedatet werden zumindestens. Dann weiß ich gar nicht, wie die Ubuntu One Unterstützung aussieht für das automatische Synchronisieren in die Cloud. Das muss ja auch eventuell noch integriert werden in den Musikplayer. Also das ist halt irgendwie ein bisschen dann die ganzen Probleme, die es mit Unity selber noch gibt und mit ein paar anderen Programmen, wo sie dann halt auch immer irgendwie überlegen, ja, Video-Editor, bauen wir den ein, bauen wir den nicht ein? Und vor allen Dingen, was mich interessieren würde, was haben die jetzt vor mit den Programmen, die auch rausgeflogen sind? Zum Beispiel halt Tomboy, was halt jahrelang genutzt wurde in Ubuntu, glaube ich, seit der allerersten Ubuntu-Version, glaube ich, gab es auch schon Tomboy als Notizzettelverwaltung. Und es hat ja auch wunderbare Funktionen, wie das ja Synchronisieren übers Netz und so weiter und so fort. Aber dort gibt's halt, glaube ich, nur eine Alternative momentan. Aber die haben sie auch in der Alpha-Version noch gar nicht drin. Und zwar ist das Gnode, was ja im Grunde genommen ein Tomboy-Clone ist, nur halt in C++ geschrieben, anstatt in C#. Und den haben sie bisher auch nicht integriert. Und dann habe ich so irgendwie die Befürchtung, die wollen halt auch irgendwie ja, diese Notizzettel-Applikation rauswerfen, wo ich mich dann auch frage, ja, was ist mit den Usern, die halt eben noch ihre alten Notizzettel irgendwie haben?
Ja gut, ich meine, da wirst du es einfach nachinstallieren können. Also ich meine, ja, bei Notizzetteln sehe ich jetzt nicht gar so das Problem, als wenn es tatsächlich so ein Musikplayer ist. Also ich meine, das ist schon ja einfach größere Software und das ist was du viel, viel öfter verwendest, als jetzt so eine kleine Software für Notizzettel, die man sich auch einfach nachinstallieren kann, wo es jetzt auch nicht drum geht, irgendwie, dass das so stark in den Desktop integriert ist, dass das auffallen würde. Also du hast ja bei Banshee, das ist ja da oben auch mit dem Start, Stopp und Weiter und Lead und sowas in diesem Indikator-Menü da irgendwo machen kannst und sowas. Ich meine, da hätte ich jetzt bei Tomboy nicht so das Problem, wenn sie das rausschmeißen. Wenn sie es dann immer noch zum Nachinstallieren anbieten, mein Gott, ja, finde ich jetzt nicht ganz so kritisch, wenn man jetzt sagt, wenn wir wirklich Mono komplett raus haben, gut, dann ist das halt was zum Opfer fällt. Das kann ich jetzt sagen, weil ich das Ding nicht benutze. Das kann durchaus sein, dass andere Leute das irgendwie anders sehen, weil man kann sicher eine gute Menge damit machen. Und aber wenn es etwas Ähnliches gibt, was genauso gut funktioniert, hätte ich jetzt nicht das Problem damit.
Ja, das, was ich mich nur frage, ist, man hat ja jetzt entschieden auf der letzten Konferenz, auf der Ubuntu Developers Summit, dass man ja auch die ISO-Größe anwechseln lässt auf 57 Megabyte. Und jetzt schmeißt man halt alle Mono-Programme raus. Das heißt, man gewinnt, glaube ich, 200 Megabyte oder sowas. Je nachdem. Ich glaube, 150 bis 200 Megabyte sind es, die man gewinnt. Und jetzt schmeißt man halt eben auch ein Notizprogramm raus, was ja Tombai war ja auch relativ groß, weil es halt die Mono-Abhängigkeit hatte. Aber warum man jetzt gleichzeitig halt hier sehr viel Programme kürzt, das heißt, momentan in der Alpha gibt es kein Notizprogramm und gleichzeitig aber die ISO-Größe auch vergrößert, ich sehe da irgendwie überhaupt gar keinen Sinn dahinter momentan.
Tja. Wer weiß, was sie da mit dem
was sie da planen, ne?
Platz noch machen, ne? Vielleicht.
Vielleicht kommen sie ja wieder auf die Idee, GIMP reinzutun.
Vielleicht, ja.
Genau. Alles Platz, möglich.
Genug Platz ist ja dann.
Mittlerweile ist genug Platz, ja. Naja, oder man plant tatsächlich neben der Unity-Oberfläche vielleicht noch die GNOME 3-Oberfläche auch irgendwie reinzupacken als
okay, Alternative. Also, würde ich nicht machen. Also würde ich tatsächlich als Canonical nicht machen. Ich sehe zwar Canonical auch kritisch, aber ich denke, die machen halt ihren Fokus mit Anfänger-Usern oder einfach Einsteigern. Und wenn sie sich jetzt halt entschieden haben, dass Unity die richtige Oberfläche ist, sehe ich keinen Grund, weswegen sie noch GNOME 2 oder 3 da auch mit auf CD/CD packen sollten. Würde ich nicht empfehlen. Also wenn sie meinen, Unity ist der richtige Weg und sieht ja gerade so aus, sie konzentrieren sich auf Anfänger-User, die dann eh irgendwann weggehen zu einem anderen Linux von den zigtausend, die es da draußen gibt, Linux-Distributionen. Sieht man ja auch, selbst bei Ubuntu-Users, die Leute, die hinter Ubuntu-Users sind, benutzen ja auch nicht mehr alle Ubuntu, ja, weil, ja. Klar, das ist so eine Einstiegsdroge und dafür finde ich es auch gut. Oder wenn man halt tatsächlich für nicht bedarfte Leute einfach ein gutes Setup auswählt und das funktioniert sehr gut und es ist einfach zu bedienen, dann bin ich auch da voll auf der Seite und sage, ja gut, dann das ist denen ihr Geschäftsmodell, muss man ja auch ganz klar sagen. Sie müssen ja damit auch Geld verdienen irgendwann.
Aber das machen sie also, ja sowieso mit den Serverversionen, oder nicht?
Nee, also die sind halt das Apple unter den Linuxen. Also
oder versuchen es zu sein.
Ja, aber das ist das Einzige, was sie haben. Sie haben viele Leute, die das Ding benutzen, halt als Desktop, während Server sich, klar, wir haben ja letztens auch noch auf Radio Tux eine Umfrage gemacht und tatsächlich war Ubuntu Server auf Platz 2 hinter Debian, aber Debian war, glaube ich, irgendwie 54% oder sowas, die es benutzt haben. Und bei ganz großen Installationen ist Red Hat und SLES einfach das Mittel der Wahl. Oder ein CentOS oder sowas. Da sehe ich nicht, dass sie wirklich viel Geld machen können mit Unternehmen. Sie konzentrieren sich halt auf den Einsteiger-User und dann müssen sie halt auch versuchen, über den Geld zu verdienen. Und das geht halt nur, wie sie versuchen, mit in Benchy-integrierten Musikstore da irgendwie Geld einzunehmen, mit irgendwann Service-Hotlines zu verkaufen oder das weiß ich nicht. Aber wenn man sich halt, so wie es Canonical zurzeit macht, auf den Einsteiger-User konzentriert, dann muss man halt auch gucken, dass man darüber Geld verdient.
Ja, das stimmt, ja. Und deswegen, bin ich echt mal gespannt, ja, wie die deswegen, das machen wollen.
Deswegen ganz außerdem, klar, macht keinen Sinn, da wieder zurück auf GNOME zu gehen.
Ja, klar. Nur ich habe jetzt auch Linux Mint, ist ja auch eine Einsteiger-Distro, die kommen ja sogar mit 3 Desktops quasi ausgeliefert.
Weiß ich nicht. Also ich würde schon sagen, alle, die jetzt Linux Mint benutzen, haben vorher mal wenigstens Ubuntu benutzt. Von daher, das ist nicht die erste Einsteiger-Distribution, sondern vielleicht nach Ubuntu dann. Das benutzt du nicht als allererstes, glaube ich nicht.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe schon viele Leute gesehen, die dann gesagt haben, ja, okay, anstatt Ubuntu installiere ich dem Freund oder dem Kollegen jetzt hier besser Linux Mint, weil da sind alle Codecs direkt dabei und alles Mögliche, was man halt so sowieso bei Ubuntu nachinstallieren müsste. Und deshalb glaube ich, dass dann auch viele jetzt mit Linux Mint angefangen haben oder zumindest, wenn sie auf DistroWatch oder die letzten Nachrichten so gelesen haben, Linux Mint, was Neues, besser als Ubuntu, da heißt es ja bei vielen, dann haben sie es sicherlich mal ausprobiert, vielleicht sogar auch schon installiert und vielleicht ist es für viele auch jetzt der Einstieg in die Linux-Welt. Und da ist halt natürlich die Frage, inwieweit das halt nicht auch irgendwie auch Ubuntu beeinflusst.
Also weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du tatsächlich noch nie was von Linux gehört hast, wirst du nicht zu einem Linux Mint greifen. Klar, wenn du jemanden hast, der dir sagt, installier mal Mint oder der dir hilft dabei, gut. Aber ich glaube, wenn du tatsächlich zum ersten Mal Linux installieren willst, bist du nicht bei Linux Mint glaube ich jetzt mal einfach, weil alle Gespräche, die ich so höre, wenn ich mal mit Freunden mich unterhalte, die halt jetzt nicht so Linux-affin sind, die fragen dann halt eher, wie ist Ubuntu? Klar, Ubuntu haben sie jetzt irgendwann mal gehört, aber Linux Mint kennt da keiner. Selbst wenn es jetzt auf DistroWatch Nummer 1 ist seit einiger Zeit und da Ubuntu einfach den Rang abläuft, aber da glaube ich einfach, das sind ziemlich viele Leute, die bisher Ubuntu benutzt haben und enttäuscht sind von dieser Strategie, da auf Unity zu gehen und die hätten gerne lieber ihr GNOME 2 oder GNOME 3 ein richtiges oder ein, so wie es Linux Mint macht, ein angepasstes GNOME 3, das halt aussieht wie ein GNOME 2. Das sind die Leute, die halt von Ubuntu dahin switchen. Oder wie gesagt, du hast jemanden, der sich damit auskennt und dir empfiehlt, Linux Mint einzusetzen. Aber ansonsten, also wenn mich jemand fragt, welches Linux soll ich einsetzen oder soll ich mal solchen Ubuntu beinstallieren, dann sage ich meistens auch ja, probier's mal, guck's dir erstmal an und dann kann man immer noch mal drüber reden. Oder wenn ich irgendjemanden im Zug sehe, letztens habe ich saß eine Dame neben mir und die hat tatsächlich auch ein Ubuntu verwendet. Wo ich dann denke, okay, also das ist das scheint zu funktionieren. Ja, also das spricht Leute an, die hätten vor ein paar Jahren einfach kein Linux verwendet. Ist halt einfach so.
Ja, stimmt, ja. Ja, dann haben wir, glaube ich, das Ubuntu-Thema so langsam durch und kommen wir, glaube ich, zu einem weiteren spannenden Thema, nämlich Instant Messaging. Dort gibt es ja auch eine ganze Menge von Clients für die verschiedenen Plattformen unter Linux. Da gibt es zum einen Pidgin, dann gibt es Empathy und unter KDE gibt es halt Kopete, auch schon seit Jahren. Und jetzt soll
Ja,
unter und
gefühlt schon
jetzt
immer.
ja und jetzt soll halt auch Kopete so langsam abgelöst werden. Und zwar halt, ja, interessanterweise mit einer Lösung, die ja auch teilweise vom GNOME-Lager schon benutzt wird, mit Hilfe von Empathy, nämlich das Framework Telepathy, was jetzt auch auf KDE portiert worden ist, mit KDE Telepathy 0.2, was jetzt auch für den, ja, öffentlichen Beta-Test oder Alpha-Test dann zur Verfügung steht. Und das kann man sich mal anschauen. Ich habe mir das mal angeschaut, ganz kurz. Also man kann die ganz normalen Messenger-Funktionen benutzen. Also man kann halt verschiedene Dienste einrichten. Also das geht von Jabber über ICQ, über AOL und Yahoo Messenger und so weiter und so fort. Das kann man alles einrichten. Und dann ansonsten sieht es halt aus wie halt so eine Kopete-Version, nur in halt weniger. Das heißt viel weniger Funktionen, etwas schmaler hier und da. Und es wirkt halt alles so, ja, es wirkt halt wie eine Alpha-Version noch so ein bisschen. Wie ein ganz frisches neues Programm.
Ja, ist
Und
es ja
ja,
auch.
aber im Vergleich, wenn ich das mal dazu sehe, hier zu Empathy, was ja damals auch irgendwann mal Pidgin abgelöst hat auf GNOME, war es halt so, dass Empathy ja viel, viel unstabiler war. Oder viel, viel instabiler, was jetzt das Programm angeht und was die Netzwerke angeht. Das ist halt öfters abgestürzt. Und jetzt hier bei der KDE-Lösung mit Telepathy, mit der Telepathy-Anbindung, da klappt das halt viel, viel besser. Vielleicht liegt es auch daran, weil jetzt auch Telepathy allgemein, also das Framework Telepathy allgemein, viel, viel weiterentwickelt wurde, so dass jetzt sicherlich dann auch die Stabilität dort eher gegeben ist, auch was die jetzt, was die API angeht und was jetzt die Anbindung angeht an die verschiedenen Dienste. Das klappt da relativ gut. Was ich noch nicht gefunden habe zum Konfigurieren, was mir bei Kopete sehr gut gefällt, dass die ja wegen dieser vielen ICQ-Probleme, die es ja gab, mit den verschiedenen Versionsnummern und so weiter, die man haben musste, hatte man ja an Kopete dann irgendwann mal die Idee, okay, bauen wir jetzt einfach so einen Dialog ein, wo man seine Versionsnummer manuell festlegen kann, so dass wenn mal jetzt wieder ICQ was umstellt an Protokoll, dass man dann trotzdem wieder reinkommt. Das habe ich jetzt hier bei der Telepathy-Lösung von KDE halt noch nicht so richtig gefunden. Aber ansonsten ist das halt auch wunderbar integriert in KDE. Das heißt, du hast dann auch die Möglichkeit, so ein ganz normales Plasmoid dir auf den Desktop zu legen und dann genauso wie das, ja, Twitter Plasmoid, was es ja auch für KDE gibt, hast du dann die Möglichkeit, dort direkt die Kontakte die ja anzuklicken. Es gibt eine Integration in Akunadi, also diesen, ja, Verteilerdienst für Mails, für Kontakte und für Kalender. das da mit zu integrieren. Das heißt, du kannst dann direkt in, zumindestens war es auf dem Screenshot, ich selbst habe es noch nicht ausprobiert, kannst du dir so einen Kontakt auswählen, einfach in Telepathy, und kannst dann Rechtsklick machen und sagen, ja, okay, ich möchte jetzt den nicht direkt anschreiben, sondern möchte dem eine E-Mail schicken oder so, oder möchte ihm eine Datei senden über E-Mail, dann kannst du das auch einfach machen. Das geht halt durch halt diese Integration, die halt KDE, glaube ich, so großartig macht, was halt jetzt diese Frameworks angeht und die Integration untereinander, unter den Programmen.
Ja, selbst, wenn sie das noch ein bisschen mehr ausbauen, dann, ich meine, sie steigen jetzt gerade erst richtig auf Akonadi um. Da muss man nochmal sehen, ob das dann so alles so funktioniert. Was ich bei Kopete ja immer ganz schick fand, war, dass man ja so Meta-Kontexte anlegen konnte. Also das ist was weiß ich, ich habe einen und der hat aber einen Java-Konto, einen ICQ-Konto, ist in IRC und was weiß ich. Und dass du halt immer sehen konntest, egal wo er jetzt online ist, der ist dann halt online, man konnte ihn anschreiben. Also das habe ich damals immer gut benutzt. Aber ich meine, so ein bisschen, wenn das in Akonadi gut integriert ist, könnte auch sein, dass das genauso funktioniert.
Müssen wir dann mal schauen. Müssen wir mal schauen, wie die das dann weiterentwickeln. Also momentan noch sehr rudimentär. Man kann es zumindest schon mal ausprobieren, und man soll so wollen, dass die Entwickler natürlich Fehler melden, Bugs melden, damit die dann halt schneller entwickeln können, Bugs ausmerzen können und dann hoffentlich irgendwann mal die Version 1.0 rausbringen können. Ja, neben glaube ich, der IM-Lösung gibt es, glaube ich, auch noch ein sehr, sehr interessantes Projekt, was auch schon seit Jahren irgendwie existiert. Und zwar ist das QEMU-Projekt, was ja im Grunde genommen der Standard momentan ist, zumindest bei mir und ich glaube bei dir auch, wenn es um Virtualisierung, wenn es um Emulation von Hardware geht, Emulation von PCs geht. Und da ist jetzt Version 1.0 erschienen.
Ja, auch mal wieder eine 1.0. Wir hatten ja bei Yassi schon 1.0, QEMU ist 1.0, irgendwie werden die ganzen Programme jetzt endlich mal reif.
Ja, zumindestens auf dem Papier. Ja. Aber ja, ansonsten QEMU, ansonsten ja, war ja schon mit der 0.9er Version relativ stabil und ich hatte da wenig Probleme. Man hat da jetzt ja natürlich auch wieder ein paar Bugs gefixt und so weiter und so fort, aber ich glaube, das Interessantere oder das, ja, das, was man am meisten erwähnen sollte, was am interessantesten von QEMU ist, ist halt die Unterstützung für mehrere Prozessoren. Das heißt, du kannst daneben einer Virtualisierung, wo du dann halt ganz normal einen Windows oder dir ein anderes Linux einfach irgendwie virtuell installieren kannst auf deinem Host, hast du auch die Möglichkeit, andere CPUs zu simulieren und so zum Beispiel dann auch ja mobile Plattformen wie zum Beispiel hier Migo oder Tizen, wie das jetzt heißt, oder dann auszuprobieren ohne Probleme. Und ich glaube sogar, der Qt Creator, der benutzt sogar QEMU oder QEMU-Bibliotheken, um halt zum Beispiel so einen Memo oder Migo-Device, also N900 oder N9 zu simulieren und dann dir anzuzeigen, wenn du da was programmiert hast für die Geräte, wie das Ganze dann aussieht und wie das Ganze funktioniert. Also er emuliert dann im Grunde genommen einen ARM-Cortex-Chip. Das geht halt ohne Probleme. Und ist, glaube ich, auch die Referenz, wenn es darum geht, halt für mehrere Plattformen was zu entwickeln, also Prozessorplattformen was zu entwickeln. Spark-Unterstützung ist da drin, MIPS-Unterstützung, ARM-Unterstützung, wie ich bereits gesagt habe, x86 sowieso. Ich glaube, es gibt sogar eine PowerPC-Unterstützung, genau, eine PowerPC-Unterstützung gibt's auch. Und dann natürlich, glaube ich, auch nicht zu unterschlagen, KVM wird natürlich auch unterstützt von QEMU und ist halt auch fester Bestandteil mittlerweile von QEMU.
Ja, das ist ein Teil, den ich benutze. Also QEMU, KVM. Also KVM einfach eine tolle Virtualisierungslösung, funktioniert einfach mittlerweile richtig schön. Ja.
Ja.
Genau, und ja, diese Live-Migration von QKO2 ist noch ganz interessant. Weiß ich jetzt auch nicht, wie das ganz funktioniert, aber steht hier so in dem Pro-Linux-Artikel, den ich gerade vor mir habe, müsste man sich mal so ein bisschen noch angucken.
QKO ist ja auch ein interessantes Format. Die haben ja, glaube ich, mehrere Versionen davon rausgebracht. Und ich glaube, das ist meiner Erfahrung nach, glaube ich, immer noch das beste Format, wenn es halt darum geht, Images zu erstellen, die halt in der Größe veränderbar sind oder die sich anpassen, je nachdem, was du installiert hast, dieser Größe. Gibt ja bei VirtualBox gibt es halt auch so eine Möglichkeit, aber das ist halt immer so ein bisschen hakelig, wenn du nämlich was löschst oder sowas, dann wird es nicht mehr freigegeben, sondern bleibt halt die Größe des Images bei. Und das, glaube ich, das kann Qcow mittlerweile auch, dass es halt sich dann automatisch verkleinert und das Dateisystem dann mit verkleinert. Was natürlich,
also auf jeden Fall wächst es
ist.
mit. Ob es verkleinert, weiß ich nicht, aber mitwachsen tut es auf jeden Fall. Ich finde es dann immer ein bisschen blöd, wenn man nicht genau weiß, wie viel Daten man denn jetzt vergeben hat, weil man, wenn du irgendwie 5x 6 Terabyte vergeben hast, aber deine Platte ist nur irgendwie 1 Terabyte, ist es halt blöd. Wenn die mal irgendwann drüber hinaus wachsen. Nee, aber ansonsten ist Qcow 2 auf jeden Fall das Format der Wahl bei Qemo und Qemo KVM. Und ich meine, du kannst die ja dann auch wieder mounten über diesen KVM oder Qemo NDB und da auch reinschreiben oder sowas.
Ja, das ist
also
halt auch das Gute. Das ist halt auch das Gute, weil das Problem habe ich manchmal bei den VirtualBox Disk Images, die kannst du halt nur mounten, wenn die tatsächlich nicht in diesem ja, dynamischen Verzeichnis oder in diesem dynamischen Modus sind, weil wenn sie im dynamischen Modus sind, dann kannst du halt nicht auf die Daten irgendwie zugreifen. Wenn du mal halt irgendwie was brauchst oder so, dann musst du halt tatsächlich die virtuelle Maschine hochfahren, dann über SSH oder sowas dann so ein paar Programme austauschen. Das geht halt bei Qemo relativ gut mit dem Qcow2-Format, was man das einfach mounten kann mit Hilfe des Managers.
No.
Ja, das waren, glaube ich, so alle interessanten Themen. Wir haben auch relativ lang gemacht jetzt. Länger als, glaube ich, normal.
Über eine Stunde auf jeden Fall.
Ja. Und hat Spaß gemacht mit dir, Ingo, zusammen.
Jo,
und ich glaub, das war's dann für diese TechView Podcast-Folge und bis zur nächsten Folge.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software.